Deutschlandfunk, eine Welt.
Und dazu begrüßt sie Britta Fecke. Herzlich willkommen. Reformer unter Druck, die politischen Morde und der versuchte Putsch in Äthiopien beschäftigen uns zu Beginn der Sendung. Weltweit verschwinden Menschen im Auftrag von Regierungen. In eine Welt geht es um das Schicksal der Angehörigen und die UN-Regeln gegen politische Morde. 5 Jahre nach der Ausrufung des Kalifats fragen wir, ob der IS nach Verlust des eroberten Territoriums auch tatsächlich am Ende ist. Und zum Schluss schildern wir den blutigen Kampf um die Regierungsmacht im Sudan. Er wurde gefeiert als Hoffnungsträger, Friedensstifter und Reformer. Äthiopiens Ministerpräsident Abiy Ahmed ist erst seit 15 Monaten im Amt und trotz schneller Erfolge wie der Aussöhnung mit dem Dauerfeind Eritrea geht vielen der Reformprozess zu langsam. Den alten Eliten geht er allerdings ganz gegen den Strich und so hat Abiy Ahmed viele Feinde in verschiedenen Lagern, wie auch der Putschversuch vom letzten Wochenende deutlich zeigt. Linda Staude berichtet.
Das äthiopische Staatsfernsehen spielt getragene Musik und überträgt live die Gedenkfeier für die 5 hochrangigen Opfer der Mordanschläge des vergangenen Wochenendes. Bei einem Angriff auf ein Treffen der Führerschaft der Region Amhara haben Regionalpräsident Ambatchev Mekonnen und sein Berater ihr Leben verloren. So Regierungssprecher Nigusu Tillahun. Nur wenig später war der Generalstabschef der Armee in Addis Abeba von seinem eigenen Leibwächter erschossen worden. Ob die Anschläge zusammenhängen, ist immer noch unklar. Das Ziel war, unser Land zu destabilisieren und dann die Macht zu übernehmen, unter dem Vorwand einer Übergangsregierung. Aber das wird nicht geschehen, weil wir dagegen kämpfen werden, sagte Berhanu Jula, der Vize-Generalstabschef. Abiy Ahmed sprach von einem regionalen Putschversuch, aber indirekt zielten die Anschläge auch auf ihn. Die Ermordeten galten als Vertraute des reformfreudigen Premierministers, die der bitter nötig hat. Er hat eine Menge Feinde. Mit seinen radikalen Reformen hat er einigen sehr mächtigen Gruppen vor den Kopf gestoßen, erklärt Rashid Abdi, der langjährige Experte für das Horn von Afrika bei der International Crisis Group. Darunter das Militär, das Abiy Ahmed gründlich umgebaut hat. Ein paar hundert Soldaten machen Liegestütze auf Kommando des Regierungschefs, nachdem sie seinen Amtssitz gestürmt hatten. Er selbst macht mit, nach außen in bester Laune. In ihm sah es ganz anders aus, gibt Abiy Ahmed später im Parlament zu. Die Sporteinlage war der einzige Weg, um einen Putschversuch im Keim zu ersticken. Ich musste so handeln, um Leben zu retten. Ich musste so tun, als ob alles okay wäre. So mache ich meinen Job. Der Vorfall im Oktober war bereits der 2. Versuch, den Premier loszuwerden. Nur 4 Monate zuvor hatte er einen Handgranatenanschlag bei einer Kundgebung überlebt. Der politische Analyst Omer Redi: Die Gegner seiner Reformagenda haben viel zu verlieren. Sie haben seit fast 3 Jahrzehnten vom System profitiert. Durch ihre guten Verbindungen zur Regierung haben sie viel Geld erwirtschaftet. Sie hatten die Macht in ihren Händen. Und sie jetzt verloren. Abiy Ahmed hat alte Minister entlassen, neue ernannt und mehr als 70 hohe Militärs und Politiker verhaften lassen, wegen Korruption und Menschenrechtsverletzungen. Rashid Abdi: Das ist ein sehr populärer Schachzug, aber wenn er zu schnell und zu hart gegen die Mitglieder des alten Regimes vorgeht, dann wird das schnell als Hexenjagd angesehen. Und zwar gegen die Bevölkerungsminderheit der Tigré, die bisher an der Macht war und jede Opposition brutal unterdrückt hat. Abiy Ahmed gehört dagegen zur größten Volksgruppe der Oromo, die mit ihren Protesten das alte Regime letztlich zu Fall gebracht hat. Das äthiopische Volk will keine repressive Regierung von Killern. Es hat bewiesen, dass es möglich ist, Diktatoren durch einen geeinten und demokratischen Kampf aus dem Amt zu fegen. Das Volk hat mit einer Stimme klargemacht, dass es keine diktatorische Regierung akzeptiert. Abiy Ahmed will seinen Reformkurs auch nach den Mordanschlägen fortsetzen, aber der ist gefährdet. Nicht zuletzt, weil seit seinem Amtsantritt im April 2018 bislang unterdrückte ethnische Konflikte im Vielvölkerstaat Äthiopien wieder aufgeflammt sind. Ostafrika-Experte Rashid Abdi.
The ethnic division.
Diese ethnische Spaltung ist sehr gefährlich, aber das ist nichts Neues. In der ganzen Geschichte sind bei einem Übergang von einer strengen Diktatur zu einer relativ liberalen Demokratie solche Spannungen ausgebrochen. Und ich bin nicht so sicher, dass Äthiopien gut damit fertig wird. Seit dem Putschversuch im Norden wurden mehr als 260 Menschen verhaftet, die meisten von ihnen Amharen. Darunter viele Mitglieder der nationalen Amhara-Bewegung, die mehr Macht für ihre Volksgruppe fordert und die sich jetzt noch stärker unterdrückt fühlt. Ein schwerer Rückschlag für die nationale Aussöhnung und Abiy Ahmeds liberale Reformen.
Die Hintergründe des Putschversuches in Äthiopien schilderte uns Linda Staude. General Franco, Stalin oder Pinochet ließen Oppositionelle und Republikaner zu Tausenden ermorden und in anonymen Massengräbern verscharren. Dieses Verschwindenlassen gehört schon lange zur Repressionspolitik totalitärer Regime und leider noch nicht der Vergangenheit an. Und so sind politische Morde in Nacht- und Nebelaktionen immer noch trauriger Alltag in Mexiko oder Kolumbien, in Syrien, Irak und Jemen. Es ist schwierig, das Schicksal der verschwundenen Menschen aufzuklären. Seit Ende 2010 nimmt sich deshalb auch ein spezieller UN-Ausschuss der Problematik an. Im April dieses Jahres wurden Leitlinien für die Suche erstellt und 59 Länder wollen sich seitdem daran halten. In Kolumbien wurde sogar eine Sondereinheit eingerichtet. Burkhard Birke berichtet.
Hoy en día. Heute sage ich meinem Land und der Welt, ich hege keinen Hass und keine Wut mehr, weil mein Herz heilen konnte. No porque mi
corazón ha sanado. Geschafft hat das Teresita Gaviria, weil sie die Hoffnung nie aufgab. Ihr Sohn Christian verschwand spurlos von der Bildfläche, als er von Medellin zum Studieren nach Bogotá fuhr. Jahrelang konnte Teresita nichts in Erfahrung bringen, bis ein inhaftierter Paramilitär das Geheimnis lüftete. El señor me dijo,
sí, eso fue uno de los tantos. Das war einer der Jungs, die der Boss zerstückeln ließ, sagte er. Die Reste haben wir in den Fluss, den Magdalena, geworfen. Als ich das hörte, bin ich raus zur Staatsanwaltschaft gelaufen und habe geschrien. Am liebsten würde ich dich, schamlosen, ekelhaften Kerl, selbst zerfleischen. Aber das bist du nicht wert. Ich wollte, dass die Erde sich auftut und mich verschluckt, weil ich den Schmerz nicht aushalten konnte.
Schlimmer als der Schmerz war freilich zuvor die Ungewissheit. Jetzt, da Teresita Gaviria weiß, was mit ihrem einzigen Sohn passiert ist, kann sie trauern, vergeben und anderen helfen. Die kleine lebhafte Frau hat die Madres de la Candelaria, eine Organisation von 900 Müttern gegründet, die alle nach verschwundenen Angehörigen suchen. Und davon gab und gibt es sehr, sehr viele in Kolumbien.
Das Nationale Zentrum für historisches Gedenken hat ausgerechnet, dass man fast 83.000 Personen in Kolumbien zwischen 1958 und 2016 gewaltsam hat verschwinden lassen. 30.000 davon sind entführt worden und 17.000 wurden zwangsrekrutiert. Im Grunde können wir von rund 100.000 Verschwundenen sprechen, ohne die im bewaffneten Kampf Verschollenen zu zählen. Poco más de 100.000 personas sin contabilizar a los combatientes, sobre los cuales no se tiene noticia de su paradero.
Luz Marina Monzón ist Direktorin der Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, einer im Rahmen des Friedensvertrags mit den FARC geschaffenen Institution.
Die Suche nach Menschen, die im Zusammenhang mit dem bewaffneten Konflikt verschwunden sind, in einem humanitären, nicht strikt rechtlichen Rahmen.
So umschreibt Luz Marina Monzón die Aufgabe der Sucheinheit nach Verschwundenen. Zuvor lag es allein in der Hand der Staatsanwaltschaft, nach entsprechenden Anzeigen die Suche nach Verschwundenen aufzunehmen. Die vor gut einem Jahr gegründete Einheit bündelt nun die Aktivitäten, arbeitet eng mit der Staatsanwaltschaft, der forensischen Medizin und der im Zuge des Friedensabkommens eingerichteten Wahrheitskommission zusammen. Sie soll vor allem als Anlaufstelle für Angehörige dienen. Von 115 soll die Unidad auf 300 Mitarbeiter aufgestockt werden, um auch in den entlegeneren Landesteilen Präsenz zu zeigen.
Das ist entscheidend, denn so können wir näher bei den Angehörigen, an den Orten sein, wo die Suche stattfindet. Das ist eine Herausforderung für Kolumbien. Wir müssen zeigen, dass der Staat nicht nur in der Hauptstadt Bogotá aufgebaut wird, sondern auch in den kleinen Gemeinden, wo diese Dinge passiert sind.
In 2100 konkreten Fällen ist die Unidad bereits aktiv, untersucht gemeinsam mit Staatsanwaltschaft und Gerichtsmedizin Leichen auch anhand von DNA-Proben. Ist Kolumbien zu einer Art Vorreiter geworden? Seit Jahren bemüht sich ein Sonderausschuss der Vereinten Nationen, zum Schutz vor dem Verschwindenlassen internationale Standards festzulegen. Erst 59 Staaten haben die Konvention jedoch ratifiziert. Rainer Huhle vom Deutschen Institut für Menschenrechte stand dem Ausschuss jahrelang vor.
Die Staaten, die ratifiziert haben, geben ja auch ein Beispiel für die anderen Staaten, vielleicht auch, dass dieser Dialog mit dem Ausschuss was Nützliches bringt. Und ich hoffe, dass auch unsere Leitlinien, die wir jetzt verabschiedet haben, also wirklich sehr konstruktiv in dem Sinne sind, dass sie auch Staaten, auch Behörden, auch Polizei und Staatsanwaltschaften und den Suchkommissionen, dass sie denen auch tatsächlich Anhaltspunkte geben, wie sie besser arbeiten können. Denn wir gehen ja nicht davon aus, dass das alles böswillige Menschen sind.
Das sieht Lucia de Los Angeles Diaz aus Veracruz in Mexiko womöglich anders. Wie Teresita Gaviria in Kolumbien hat auch die Mexikanerin Mütter von Verschwundenen um sich versammelt, die Organisation Solecito de Veracruz, aus Frust über den mexikanischen Staat gegründet. Der tut nämlich herzlich wenig, um die auf 36.000 geschätzten Verschwundenen zu finden, und das, obwohl Mexiko der Konvention beigetreten ist.
Wir haben uns anfangs gegenseitig moralisch, emotional und auch spirituell unterstützt, weil wir mit der Tatsache konfrontiert wurden, dass die mexikanische Regierung absolut gar nichts macht, um die Verschwundenen zu finden. Sie arbeitet nicht in diesem Sinne. Im besten Falle tut sie so, als ob sie etwas täte. Und wir haben darauf reagiert, indem wir selbst anfingen, die Verschwundenen zu suchen. Zuerst haben wir zum Beispiel in Gefängnissen nachgefragt, in Krankenhäusern, überall eben, wo man möglicherweise als Unbekannter stranden kann. Und dann haben wir angefangen, auch nach Toten zu suchen, zum Beispiel in Gräbern und an verschiedenen Orten der Gerichtsmedizin.
Das war wohl nicht gemeint mit Beteiligung der Angehörigen in den neuen Leitlinien des UN-Ausschusses. 16 Prinzipien sind dort verankert, wie unter anderem Unabhängigkeit, Transparenz, Einrichtung nationaler Register, Respekt vor kulturellen und religiösen Gepflogenheiten, finanzielle Begleitung. Bleibt zu hoffen, dass sich die Unterzeichnerstaaten wie Mexiko und Kolumbien, aber auch der Irak, versuchen, daran zu halten.
Uns kommt es ja letztlich darauf an, dass hier und heute keine neuen Zahlen entstehen, also dass keine neuen verschwundenen Personen zu beklagen sind.
Bekräftigt Rainer Huhle. Dann bräuchte man wohl irgendwann auch keinen Nachfolger mehr für ihn, als Vorsitzenden des UN-Ausschusses zum Schutz vor dem Verschwindenlassen zu suchen.
Aus Kolumbien und Mexiko berichtete Deutschlandfunk-Korrespondent Burkhard Birke. Auf dem Höhepunkt ihrer Gewaltherrschaft kontrollierten die Terroristen des sogenannten Islamischen Staats große Teile von Zentral- und Ostsyrien sowie ausgedehnte Gebiete im Norden und Zentrum des benachbarten Iraks. Genau heute, vor 5 Jahren, am 29. Juni 2014, rief IS-Chef Abu Bakr Baghdadi in beiden Ländern ein Kalifat aus und nannte sich selbst seitdem Kalif Ibrahim. Doch seit 2015 wurde der IS durch die Luftschläge der USA mit ihren westlichen Verbündeten und die Angriffe der kurdischen Verbände am Boden immer weiter zurückgedrängt. Das einstige Herrschaftsgebiet ist nun nur noch wenige Quadratkilometer groß und der IS hat sein erobertes Territorium verloren. Aber ist die Terrormiliz damit auch am Ende? Björn Blaschke ist dieser Frage 5 Jahre nach Ausrufung des Kalifats nachgegangen.
Ahmed Kamel El-Beheiris Büro im Ahram-Zentrum für politische Studien in Kairo ist klein und hat kein Fenster. In dem Regal neben seinem Schreibtisch stehen nur wenige Bücher. Was Beheiri für seine Arbeit vor allem braucht, sind sein Computer und sein Mobiltelefon. Der junge Wissenschaftler forscht zu islamistischen Netzwerken, vor allem zu Al-Qaida und dem IS. Darum surft Beheiri ständig im Internet, um zu sehen, was terroristische Zellen verbreiten. Er zeigt ein Video, das vor 2 Tagen in Südostasien veröffentlicht wurde. Mehrere vermummte Männer leisten einen Eid auf Abu Bakr al-Baghdadi. Wir gehen den Weg des Dschihad weiter mit Treue und Pflicht. Wir werden uns nicht beugen. Wir werden uns nicht unterwerfen. Ahmed Kamel al-Baheiri hat zig solcher Videos von Leuten, die sich zum IS bekennen. Vor 5 Jahren waren Kämpfer des IS in Mosul eingefallen. Die irakischen Sicherheitskräfte flohen, der IS brachte die zweitgrößte Stadt des Irak unter seine Herrschaft. Der IS-Führer Abu Bakr al-Baghdadi proklamierte kurz darauf ein Kalifat und weitete sein Herrschaftsgebiet noch aus. Das erste und letzte Mal trat er einige Tage später öffentlich auf. Die USA bildeten eine internationale Allianz, die den IS vor allem aus der Luft bekämpfte. Am Boden gingen irakische Soldaten, unterstützt von iranischen Beratern und Milizionären, gegen die Terroristen vor. Aber erst im Juli vor 2 Jahren erklärte der irakische Regierungschef Mosul für befreit. In den folgenden Monaten kamen auch aus anderen Städten und Dörfern im Irak und in Syrien Meldungen zum Sieg über den IS, zuletzt in diesem Frühjahr aus dem syrischen Barus. Und doch kommt Ahmed Kamel al-Baheiri zu dem Schluss, dass der IS noch immer stark ist. Der IS ist heute das stärkste, einflussreichste und am weitesten verbreitete Terrornetzwerk in der Region und im Rest der Welt. Auch noch nach dem Zerfall des Kalifats. Ja, der IS ist immer noch die stärkste und am besten organisierte Terrororganisation im Vergleich zu anderen Terrororganisationen wie Al-Qaida. Während des langen Krieges gegen den IS sind längst nicht alle Kämpfer umgekommen. Viele setzten sich rechtzeitig ab und tauchten unter. Wie viele, ist nicht klar. Mal heißt es Tausende. Im vergangenen Jahr hieß es noch bei den UN bis zu 18.000, allein in Syrien und im Irak. Der ägyptische Forscher Beheiri nennt keine Zahlen, spricht aber davon, dass es weltweit viele IS-Zellen gibt. Der IS hat viele Ableger in der Region, von Westafrika bis Mittelafrika, dazu in Ägypten, im Jemen, in Syrien, im Irak, in den Kaukasusrepubliken, auch in Ostafrika und Indien. Diese Ableger sind stark und verüben immer wieder Anschläge. Also das Netzwerk hat immer noch Potenzial, sowohl im Nahen Osten als auch in Europa, wo sogenannte einsame Wölfe unterwegs sind. Trotz der Schwäche im Vergleich zum Entstehungsjahr 2014 ist das Terrornetzwerk IS dem von Al-Qaida weit überlegen. In manchen Regionen des Irak, dort wo der Staat schwach ist, soll der IS sogar wieder die Herrschaft übernommen haben. Der ägyptische Forscher Beheiri hält es jedoch für ausgeschlossen, dass der IS noch einmal ein größeres, staatsähnliches Territorium regiert. Dem IS oder irgendeiner anderen Terrororganisation wird es nie mehr gelingen, einen Terrorstaat zu gründen. Sogar in Afghanistan konnten sich die Taliban nicht lange halten, trotz der Verbindung zu Al-Qaida. Ich bin der Überzeugung, dass kein Terrornetzwerk in der Lage sein wird, langfristig ein Kalifat oder einen Terrorstaat aufzubauen. Alle Strategien, die Terrorgruppen seit den 60er Jahren hatten, um einen solchen Staat zu errichten, sind gescheitert. Und weil Abu Bakr al-Baghdadis Kalifat zerschlagen ist, ist er gescheitert. Daher ist es möglicherweise nur eine Frage der Zeit, bis es zu Abspaltungen vom IS kommt. so wie der IS selbst ja auch aus Al-Qaida hervorging, als die Organisation nach dem gewaltsamen Tod von Osama bin Laden schwächelte. Ahmed Kamel al-Bahiri geht davon aus, dass sich aus Al-Qaida und dem IS eine neue Organisation herausentwickeln wird. Al-Qaida-Anhänger sehen die Lösung bei Osamas Sohn Hamza bin Laden. Sie meinen, dass er Charisma hat und in der Lage sei, die Organisation wieder zu stärken. Aber solange Ayman al-Zawahiri noch Al-Qaida-Chef ist, wird das nicht passieren. Al-Zawahiri ist ein Denker, aber er hat kein Charisma. Abu Bakr al-Baghdadi hat zwar Charisma und ist rednerisch gewandt, aber er ist mit seinem Kalifat gescheitert. Deswegen glaube ich, dass eine neue Organisation mit einer neuen Führung und mit einem neuen Namen entsteht. Mit Leuten des heutigen IS und von Al-Qaida. Aber die Führung wird neu sein. Bisher war es jedoch immer so, dass eine Terrororganisation durch eine noch brutalere Gruppe abgelöst wurde. Und diese Gefahr sieht Bahiri auch, wenn aus Al-Qaida und dem IS ein neues Netzwerk entstehen sollte. Ich denke, dass wir in der nächsten Phase eine neue Organisation sehen werden, die, egal wie sie heißen wird, von Al-Qaida-Gedankengut und IS-Taktik geprägt sein wird. Die Taktik des IS hat sich als effizient erwiesen. Die IS-Leute beherrschen Selbstmordattentate und sind zu Bandenkriegen fähig. Ich fürchte, dass wir irgendwann eine Organisation erleben, die noch gewaltsamer und extremer sein wird als der IS. Man kann sagen, dass Al-Qaida im Vergleich einen gemäßigteren Terror verbreitet.
5 Jahre nach Ausrufung des Kalifats fragte Björn Blaschke, wie es um den IS steht. Oppositionsgruppen im Sudan wollten mit Streiks und friedlichen Demonstrationen Druck auf den militärischen Übergangsrat ausüben, damit dieser seine Macht endlich an eine zivile Regierung übergibt. Das war vor gut 3 Wochen. Seitdem hat das Militär in der Hauptstadt Khartoum immer wieder das Feuer auf unbewaffnete Demonstranten eröffnet. Mehr als 100 Menschen sind dabei ums Leben gekommen. Mindestens 1000 wurden brutal niedergeprügelt und hochrangige Oppositionsvertreter verhaftet. Anne Almeling hat eine Demonstrantin getroffen, die Niederschlagung der Proteste in Khartoum überlebt hat.
Amals Arme sind fest bandagiert. Die zierliche Frau kann ihre rechte Hand bewegen, in der linken fehlt ihr jedes Gefühl. Trotzdem empfängt die Gitarrenlehrerin und Mutter von 4 Kindern ihre Gäste mit einem Lachen. Sie hat sich in das Haus ihres Vaters zurückgezogen, wo keiner sie beobachtet. Denn Amal will erzählen, was passiert ist am Morgen des 3. Juni in der sudanesischen Hauptstadt Khartoum. Die Angriffe auf uns haben auf der Nilstraße begonnen. Die Jugendlichen sind auf die Brücke geflohen, aber die Angreifer sind ihnen gefolgt. Ich wusste, dass etwas Schlimmes geschieht. Kurz darauf hört Amal Schüsse. Sie und die anderen Demonstranten auf dem Platz vor dem Militärhauptquartier versuchen, sich in Sicherheit zu bringen, laufen um ihr Leben. Bewaffnete Männer schlagen auf sie ein. Als meine Arme gebrochen waren, begannen sie, mir auf den Kopf zu schlagen. Ich bin zu Boden gefallen. Als ich auf dem Boden lag, kamen die Männer und traten mich. Sie beschimpften uns. Einer von ihnen fragte, was hast du? Ich sagte, meine Arme sind gebrochen. Und er erwiderte, deine Arme sind nicht gebrochen. Niemand hat sie dir gebrochen. Nach stundenlangem Umherirren, erzählt Amal, findet sie den Weg in ein Krankenhaus. Aber sie wird nicht behandelt. Die Klinik ist überfüllt von Menschen mit Schusswunden und lebensgefährlichen Verletzungen. Mehr als 60 Menschen sterben in dieser Nacht. Freiwillige Helfer schreiben Amals Namen auf, verschicken ihn über WhatsApp. Ein Nachbar liest die Nachricht, holt Amal ab und bringt sie nach Hause. Wer den Sitzstreik vor dem Militärhauptquartier in Khartoum niedergeschlagen hat, ist noch nicht geklärt. Wie Amal machen viele Sudanesen die schnelle Eingreiftruppe dafür verantwortlich. Eine von mehreren Milizen, die das alte Regime stark gemacht hat. Die bewaffneten Männer haben an allen großen Straßenkreuzungen in der Hauptstadt Position bezogen. Ihr Anführer, Mohammed Hamdan Daglo, genannt Hemeti, gilt als der neue starke Mann im Sudan. In einer großen Halle in der Hauptstadt lässt sich Hemeti feiern. Frauen aus der Umgebung von Khartoum halten Reden, winken mit Fähnchen, jubeln ihm zu. Wir kommen hierher zu unseren Vertretern Al-Burhan und Mohammed Hamdan Daglo. Wir wollen ihnen sagen, wir unterstützen sie und stehen ihnen bei. Denn diese Leute bringen uns Sicherheit, die wichtigste Sache für unser Land. Für uns ist Sicherheit wichtiger als Essen. Nicht alle in der Halle sind davon überzeugt. In den hinteren Reihen machen sich einige Frauen über die Lobeshymnen lustig, bezeichnen die Rednerin auf der Bühne als Lügnerin. Sie seien hier, weil sie Geld bräuchten, sagen sie, und deuten damit an, dass sie für ihr Kommen bezahlt werden. Ins Mikrofon wollen sie das allerdings nicht sagen. Dann ergreift Hemeti das Wort. Der stellvertretende Chef des Militärischen Übergangsrats beschwört die Einheit des Sudan. Dabei werden dem Milizenführer Verbrechen gegen die Menschlichkeit vorgeworfen, vor allem während des Bürgerkriegs in der Region Darfur. Amal ist überzeugt, dass Hemeti und seine Kämpfer auch verantwortlich sind für die jüngste Gewalt gegen Oppositionelle in Khartoum. Es klopft an der Tür. Drei junge Frauen aus der Nachbarschaft begrüßen Amal, zeigen ihr selbstgemalte Plakate. Draußen haben sich einige Dutzend Männer, Frauen und Kinder versammelt, ziehen durch die Nachbarschaft. Amal begleitet die Demonstranten ein paar Meter, dann geht sie zurück nach Hause. Sie will nicht wieder ins Visier der Sicherheitskräfte geraten, obwohl sie und ihr Mann den Protest gegen die Regierung unterstützen. Wir möchten, dass unsere Kinder in einer gesunden Umgebung aufwachsen. Sie haben die Freiheit und den Wandel im Protestlager erlebt. Dort gab es Schulen, Musik und alles Mögliche. Für uns war es ein Stück Paradies.
Anne Almeling berichtete für uns aus dem Sudan. Hier im Deutschlandfunk erwartet Sie gleich meine Kollegin Petra Enzminger mit der Sendung Campus und Karriere. Neues Arbeiten in einer digitalisierten Welt und die Frage, was New Work-Konzepte wirklich bringen, wird Sie dann beschäftigen. An dieser Stelle verabschiedet sich Britta Fecke. Ich wünsche Ihnen noch ein schönes Wochenende. Musik